Guten Abend. Herzlich willkommen zur Osterpredigt. Mein Name wurde ja schon gesagt, ich heiße Frank Reifert und von Zeit zu Zeit predige ich hier und auch in den Gebietsgemeinden. Und ich freue mich, dass ich heute Abend mal wieder da bin und euch berichten kann aus einem Text in der Bibel, genauer gesagt aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 24. Der Text handelt von einer existenziellen Glaubenskrise, die die Jünger und Jüngerinnen, so nenne ich die Frauen, die Jesus begleitet haben, in der Bibel stehen sie unter Frauen, erlebt haben. Sie verstehen Gottes Handeln nicht und haben ganz viele Fragen. Hans-Georg hatte ja schon gesagt, sie hatten diese ganz schrecklichen Erlebnisse in ihren zurückliegenden 4 Tagen. Einige waren dabei, als Jesus verhört wurde, sogar bei der Verurteilung und bei der Kreuzigung. Und auch beim Sterben waren einige dabei und haben das mit angesehen. Sie hatten miterlebt, wie grausam Jesus behandelt worden ist und ja, wie lange er litt, bis er dann starb. Seine Jüngerinnen hatten außerdem beobachtet, dass er am Nachmittag noch, also Karfreitag, wenn man unsere Tage dafür einsetzt, vom Kreuz abgenommen wurde, in ein Grabtuch gewickelt wurde und in eine Grabhöhle gebracht wurde. Und diese Grabhöhle wurde auch mit einem schweren Stein zugerollt, sozusagen, verschlossen und außerdem von Soldaten bewacht. Also die Obersten, die ihn verurteilt haben, die Pharisäer und Hohenpriester, die haben sich ganz genau an die Worte Jesu erinnert, dass er gesagt hat, dass er wieder auferstehen wird. Und deswegen hatten sie Pilatus gefragt, das war damals der Gouverneur, ob er ihnen nicht Soldaten geben kann, um das Kreuz zu bewachen. Und das hatten die Soldaten auch gemacht. Und am ersten Sonntag, am ersten Arbeitstag der Woche für Juden, gingen Jüngerinnen und schauten in der Morgendämmerung zum Grab. Eigentlich wollten sie Jesus salben. Und als sie dann beim Grab ankamen, sahen sie ganz erschrocken, ja, das Grab ist ja offen, der Stein ist ja weg. Und dann sahen sie auch Engel, die berichteten, dass Jesus auferstanden war. Und die Frauen, die, das steht allerdings in den Texten ganz unterschiedlich, aber jedenfalls sind sie schließlich doch zu den Jüngern in Jerusalem gegangen, die sich vor Angst vor den Hohenpriestern eingeschlossen hatten. Sie hatten nämlich auch Angst, gefangen genommen zu werden und verurteilt zu werden wie Jesus, unter Umständen genauso gefoltert zu werden. Aber jedenfalls gehen sie zu diesen Jüngern und sagen, ja, Jesus ist auferstanden. Uns ist ein Engel erschienen, der hat uns das gesagt. Und die Jünger konnten das nicht glauben. Die 4 Evangelien, wenn ihr davon schon mal gehört habt oder in der Bibel gelesen habt, berichten ja übrigens ganz unterschiedlich von den Geschehnissen und wie Jesus auferstanden ist und wer da am Grab war. Ich denke, das ist auch ganz logisch. Jeder, der ein Zeugnis gibt, hat die Situation, die er erlebt hat, ganz unterschiedlich im Auge. Und man kann sich das so vorstellen auch, dass im Laufe des Vormittags, also von der Morgendämmerung bis halt zum Nachmittag, ganz verschiedene Leute zu diesem Grab gelaufen sind und geschaut haben, was ist denn da wirklich passiert. Und so erreichen viele widersprüchliche Aussagen die Jünger in Jerusalem. 2 Jünger unter ihnen, die sogenannten Emmaus-Jünger, denen wird das zu viel. Also sie können das nicht mehr ab, dieses ganze Hin und Her und was ist denn nun passiert? Und sie machen sich nachmittags auf den Weg nach Hause, eben nach Emmaus, das war ein kleiner Ort. Und ich werde jetzt die Emmaus-Geschichte nacherzählen. Sie steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 20, Verse 13 bis 35. Ihr braucht aber nicht die Geschichte jetzt aufzuschlagen, könnt ihr gerne machen, aber ich erzähle sie ja nach. Und deswegen ja, könnt ihr euch das auch sparen. Ich gehe dabei immer auf das Verhalten der miteinander redenden Personen ein. Also wichtig wird mir, ja, wie die Interaktion zwischen denen läuft und warum das Gespräch letztendlich auch ein gelingendes Gespräch wird. Ich habe dann so verschiedene Gesprächspunkte, wo ich die dazwischen schiebe, zwischen meiner Nacherzählung. Die sind so wie Stolpersteine. Vielleicht könnt ihr euch einen dieser Stolpersteine mitnehmen und mal davon profitieren bei einem nächsten Gespräch, was ihr vielleicht habt mit irgendjemandem, mit dem ihr auch irgendwas Schwieriges zum Beispiel zu bereden habt. Also diese Stolpersteine können uns helfen, bei Konflikten unser Verhalten zu reflektieren. Wie verhalten wir uns, wenn wir Gottes Handeln zum Beispiel nicht verstehen? Und was hat den Emmaus-Jüngern geholfen, Jesus wieder das Vertrauen zu schenken? Also ich komme jetzt zur Nacherzählung. Am Nachmittag der Auferstehung Jesu gingen zwei Jünger nach Emmaus, einem Dorf 11 Kilometer von Jerusalem entfernt. Unterwegs sprachen sie miteinander über die Ereignisse der vergangenen Tage. Es kommt der erste Stolperstein. Kannst du mit jemandem sprechen, wenn du Gottes Handeln nicht verstehst oder wenn du verzweifelt bist? Während sie sich unterhielten und nachdachten, kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. Aber sie, wie mit Blindheit geschlagen, erkannten ihn nicht. Der zweite Stolperstein. Erlaubst du jemanden, in diesem Fall war es ja sogar ein Fremder, dazuzukommen und mit dir zu gehen? Insbesondere dann, wenn du dich schon mit jemandem unterhältst und das eigentlich ja eine sehr, sehr intime Angelegenheit ist. Erlaubst du, dass sich jemand zu dir gesellt? Worüber sprecht ihr miteinander, wollte Jesus wissen. Ja, wieder ein Stolperstein. Erlaubst du Fragen von einem Fremden, dass er sich in dein Gespräch einmischt? Ich meine, viele, selbst wenn hier im Gottesdienst gesprochen wird, wollen das ja auch nicht so gerne, dass jemand dazukommt und sagt, hallo, darf ich mal wissen, was los ist oder worüber er spricht. Aber hier, die erlauben das. Die Jünger blieben sogar traurig stehen. Ja, wieder ein Stolperstein. Kannst du aus deinem Konzept, was du gerade hast im Gespräch, innehalten? Kannst du da stehen bleiben quasi und ehrlich sagen, was dich aus dem Gleichgewicht bringt? Verwundert bemerkte Kleopas, einer von den beiden, du bist wohl der Einzige in Jerusalem, der nichts von den Ereignissen der letzten Tage weiß. Ich mache dazu mal eine Anmerkung zum biblischen Text. Also Jesus hält diesen Tadel von dem Kleopas gut aus. Ich meine, das ist schon sehr absurd, surreal geradezu. Er war ja derjenige, der am allermeisten gelitten hat, der ja sogar sterben musste. Und ja, er wird jetzt getadelt. Bist du der Einzige? Und er stellt nur eine kurze Gegenfrage zu der Bemerkung von Kleopas. Bist du der Einzige, der nicht Bescheid weiß? Was denn? Fragte Jesus. Wieder ein Punkt, den ich sehr interessant finde. Kleopas hat bestimmt erwartet, dass der Jesus irgendwie anders reagiert. Und das stört dich aber nicht. Sie sind ganz gespannt, was sie jetzt machen sollen. Also der Kleopas erzählt erstmal, das, was mit Jesus aus Nazareth geschehen ist, antworteten die Jünger. Er war ein Prophet, den Gott geschickt hatte. Jeder im Volk konnte das an seinen mächtigen Worten und Taten erkennen. Aber unsere obersten Priester und die anderen Mitglieder des Hohen Rates haben ihn an die Römer ausgeliefert. Er wurde zum Tode verurteilt und ans Kreuz geschlagen. Dabei hatten wir gehofft, dass er der von Gott versprochene Retter ist, der Israel befreit. Seither sind nun schon 3 Tage vergangen. Und dann wurden wir heute Morgen auch noch durch einige Jüngeren sehr beunruhigt, die zu uns gehören. Schon vor Sonnenaufgang waren sie zum Grab gegangen, aber der Leichnam von Jesus war nicht mehr da. Die Jüngerinnen kamen zurück, erzählten ihnen, sein Engel erschien. Sie sagten, Jesus lebt. Einige von uns sind gleich zum Grab gelaufen. Es war tatsächlich alles so, wie die Jüngerinnen berichtet hatten. Aber Jesus haben sie nicht gesehen. Ja, wieder ein Stolperstein. Kannst du dein Leid klagen? Kleopas kann das hier. Auf die coole Frage von Jesus, ja, was ist denn passiert? Er kann sein Leid klagen. Können wir das auch, wenn negative Dinge uns beeinflussen, wenn wir machtlos, ungerechten Urteilen und Handlungen ausgesetzt sind, wenn Verzweiflung die Zukunft verschließt? Können wir das, wenn Mitmenschen uns Mut machen wollen, aber nur verwirren und dadurch traurig machen, wie die Jüngerin das ungewolltermaßen gemacht hatten? Wenn Gottes Eingreifen einfach nicht zu verstehen ist, es kann sogar vorkommen, dass wir den Eindruck haben, unsere Berufung ist verloren. Und Gottes Zusagen für unser Leben, die treffen gar nicht ein. Wenn jeder auch etwas anderes macht und sagt in unserer Umgebung und eigentlich die Einheit wirklich fehlt, wenn das innere Zeugnis zum Beispiel auch der Gotteskindschaft fehlt, wenn das irgendwie verloren geht, dass man sagt, meine Güte, ich fühle mich so alleingelassen. Aber die Jünger hier, die Emmaus-Jünger, die können ihr Leid klagen. Und Jesus versucht ihnen die Schriften, das sind Bücher aus dem Alten Testament, dazu gehörten damals die 5 Bücher Mose und die Prophetenbücher und das Buch der Psalmen. Und Jesus versucht ihnen zu erklären, was passiert ist. Darauf sagte Jesus zu ihnen, wie wenig versteht ihr doch? Warum fällt es euch nur so schwer, alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste von Gott, der von Gott erwählte Retter, nicht all dies erleiden, bevor ihn Gott zum höchsten Herrn einsetzte? Dann erklärte ihnen Jesus, was durch die ganzen Schriften hindurch über ihn gesagt wird, von den Büchern Mose angefangen bis zu den Propheten. Das ist auch so ein Stolperstein für mich zumindest. Darf die Bibel zu mir sprechen oder zu dir sprechen, wenn du Gott nicht mehr verstehst? Inzwischen waren sie kurz vor dem Dorf Emmaus und Jesus tat so, als wollte er weitergehen. Deshalb drängten ihn die Jünger, bleib doch über Nacht bei uns. Es ist spät, es wird schon dunkel. So ging er mit ihnen ins Haus. Auch ein Stolperstein, denn lädst du Jesus im Gebet oder in Gedanken ein, in deine Situation zu kommen? Also die Emmaus-Jünger laden ihn in ihr Haus ein. Sie wollen jetzt plötzlich mit diesem Fremden, den sie ja überhaupt noch nicht erkannt haben, ja, sie eben ja schon wieder getadelt hat, zwar ganz fromm, aber es war ja wirklich, wie schwer versteht ihr doch und so weiter, schwerer Tadel, den laden sie ein. Als Jesus mit ihnen sich zum Essen niedergelassen hatte, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet. Es war Jesus, doch im selben Moment verschwand er und sie konnten ihn nicht mehr sehen. Sie sagten zueinander, hat uns das nicht tief berührt, als er unterwegs mit uns sprach und uns die Heilige Schrift erklärte? Ohne Zeit zu verlieren, brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Dort waren die 11 Jünger und andere Freunde von Jesus zusammen. Es kommt wieder, finde ich, was Besonderes, ein Stolperstein. Was unternimmst du, um deine Berufung zu leben? Die Berufung der Emmaus-Jünger war es, ja, Jesus nachzufolgen. Sie hatten das ja schon gelernt. Hans-Georg hatte ja schon erzählt, 3 Jahre waren sie mit ihm zusammen. Und jetzt, wo Jesus ganz weit weg schien und jetzt wieder auftaucht, nehmen sie ihre Berufung wieder wahr. Die Jünger aus Emmaus gehen noch in der Nacht, wahrscheinlich im Mondschein, den Weg zurück nach Jerusalem, um den Jüngern dort ihre Begegnung mit Jesus zu bezeugen. Wir wissen ja aus der Historie, dass es wohl ein Tag nach Vollmond war. Den Tag zuvor wurde das Passafest gefeiert. Jesus ist ja als Passalamm quasi gestorben am Kreuz. Das Passafest ist ein alttestamentliches Fest. Es wird bei Vollmond im Frühjahr gefeiert. Und man weiß auch ungefähr die Zeit, wann Jesus gekreuzigt wurde. Wahrscheinlich 30 Jahre nach unserer Zeitrechnung, 30 Jahre nach dem Jahr Null. Von den Jüngern in Jerusalem wurden sie mit den Worten begrüßt, die Emmaus-Jünger: Der Herr ist tatsächlich auferstanden. Er hat sich Simon gezeigt. Nun erzählten die beiden, was auf dem Weg nach Emmaus geschehen war und dass sie ihren Herrn erkannt hatten, als er das Brot in Stücke brach. Jetzt kommt noch eine Frage. Hast du die Auferstehungsfreude? Dass Jesus für dich auferstanden ist, dass er ja ein ganz neues biologisches Wesen geworden ist, der sowohl wahrer Mensch als auch wahrer Gott ist, der dieses Ewigkeitsgen hat und für uns ja lebt in Ewigkeit und uns teilhaben lassen will an seiner Ewigkeit. Ich wünsche jedem, dass er diese Auferstehungsfreude erlebt und dass auch heute so nochmal was ganz Neues durchblickt von der Art von Jesus, wie er zu diesen Jüngern gekommen ist, wie sich das Gespräch entwickelt hat und wie gut es geworden ist. Amen.